ARD Sounds.
Willkommen zu unserer Stunde heute im größten Freilandmuseum Bayerns. Und das steht im mittelfränkischen Bad Windsheim. Und seine Direktorin heißt Karin Falkenberg, sitzt neben mir. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Was haben Sie eigentlich zuletzt auf einem Flohmarkt erworben?
Oh, hoch, da muss ich kurz nachdenken. Ich bin gerne auf dem Trempelmarkt in Nürnberg und auf dem Graffelmarkt in Fürth. Und in meiner Seele wohnt immer noch so eine kleine Spielzeugleidenschaft und ich habe Spielzeug erworben. Ich habe historische Plüschtiere gekauft.
Was denn für eins?
Das ist eine Katze von Steiff und die hat aber was an. Also sie passt auch gut ins Freilandmuseum. So ein bisschen gestiefelter Kater mäßig. Wir haben ja Märchentage und gleichzeitig sind Katzen doch sehr, sehr charakterstarke Persönlichkeiten. Allein hier im Museum wohnen drei und ich habe jetzt eine als Plüschkatze zu Hause.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Karin Falkenberg, neue Chefin des Freilandmuseums Bad Windsheim.
Die auch mal Chefin des Nürnberger Spielzeugmuseums war. Daher haben Sie gerade schon gesagt, Spielleidenschaft, über die wir noch reden werden. Also Sie haben aber diese Katze nicht fürs Museum erworben, sondern für sich, oder?
Richtig, ich habe die für mich privat erworben, ja.
Sind Sie zu den alten Dingen, kann man das so sagen, mehr hingezogen als zu den neuen?
Auf jeden Fall. Alte Objekte haben immer so eine Aura, eine Ausstrahlung. Da sind Menschen schon mit umgegangen, die haben schon ein Leben hinter sich und gleichzeitig im Sinne der Nachhaltigkeit kann man die jederzeit weiter benutzen. Die strahlen einen ganz besonderen Charme aus. Mein privates Wohnhaus ist voll mit alten Dingen. Ich habe, glaube ich, fast nichts Neues.
Jetzt sitzen wir hier in einem der Gebäude des Freilandmuseums, das natürlich auch uralt ist, das ist ja der Sinn eines Museums sehr oft. Können wir es vielleicht ein bisschen beschreiben? Sitzen wir jetzt gerade in einer Bauernstube, weil wir sitzen am Küchentisch. Wir haben eine schöne alte Küchenlampe, die über uns schwebt. Wir sitzen an einem gestickten Tischdecke auf Holzbänken.
Wir sind mitten in der Stube von Herrn Berchtheim. Das ist einer der größeren Höfe, den wir hier ins Freilandmuseum transloziert haben. Und wie Sie sagen, das ist das Zentrum des Hauses. Es ist die Stube. Hier ist der schöne warme Ofen, der heizt. Und hier haben sich alle getroffen. Hier gab es was zu essen. Hier wurde geplaudert. Hier wurde sich ausgetauscht. Das Besondere an dieser Stube ist, dass sie noch ein Kabinettler hat. Das ist ein kleines eingezogenes Zimmerchen. Das ist abgetrennt optisch von der Stube, aber nicht akustisch und auch nicht vom Heizen her. Da oben durch die kleinen Gitter kommt die warme Luft durch und natürlich auch, wenn sich jemand hier unterhält, hört man das im Kabinettler genauso gut. Da haben früher Menschen mal ein Nickerchen gemacht oder wenn Frauen gerade ein Kind geboren haben, dann waren die einfach Teil des Familienlebens und Teil des Hoflebens und waren aber trotzdem nicht so den Blicken ausgesetzt.
Schön, dann hört man uns jetzt da, wenn jemand im Kabinettler zufällig gerade liegt. Das glaube ich nicht, aber dann würde der uns jetzt gerade hören, gell?
Genau, der könnte das mitgenießen und würde dann mitlauschen können.
Das ist so ein sehr typischer Raum und auch ein sehr typisches Gebäude, glaube ich, fürs Museum, weil da geht es ganz viel um das bäuerliche Leben, wie es früher war.
Das war die ursprüngliche Intention. Man hat gemerkt in den 70er Jahren, auch schon in den 60er Jahren, dass die Dörfer sich stark verändert haben und dass die traditionellen Höfe, so wie sie seit Jahrzehnten und bis zu Jahrhunderten aufgebaut worden sind, sich verändert haben oder auch einfach abgerissen worden sind und stattdessen neue Häuser aufgebaut worden sind. Und es gab dann so eine Freilicht-Freiland-Bewegung in ganz Deutschland, die kam aus Skandinavien. Das erste Freilichtmuseum ist in Schweden in 1880er Jahren schon eröffnet worden. Und diese Wahrnehmung, dass wir hier was bewahren wollen, was nicht nur die Objekte sind, sondern der gesamte Kontext, das wurde dann umgesetzt in Freilichtmuseen in ganz Deutschland in unterschiedlichen Variationen, aber erstmal mit den Bauernhöfen, mit den Höfen, später dann auch mit städtischen Gebäuden.
Und so ist hinter Ihnen zum Beispiel auch eine wunderschöne Tapete, noch angemalt, denke ich. Das war früher wahrscheinlich sehr typisch in schwarzen, ja, wie ganz einfachen Ornamentzeichnungen und Rot. Wir sitzen in natürlich einem Fachwerkhaus, wie soll es anders sein, in Franken und sind schon am Misthaufen vor der Tür vorbeigelaufen.
Der Klassiker. Ja, das ist das Besondere an diesem Museum. Es ist olfaktorisch, es ist kakophonisch. Man hat hier die gesamte sinnliche Bandbreite dessen, was unser Leben in früheren Jahrhunderten ausgemacht hat. Wir waren ja um 1800 zu 98% in der Landwirtschaft tätig. Also 98% aller Menschen haben in und von der Landwirtschaft gelebt. Und wenn man sich das jetzt anguckt, so ein paar Jahrzehnte später, sieht es völlig, völlig, völlig anders aus. Also es sind noch 2-3% primär in der Landwirtschaft und insgesamt vielleicht 5%, die außenrum noch tätig sind. Also unsere gesamte Gesellschaft hat sich so extrem gewandelt. Und das Tolle hieran an diesem Museum ist, dass man ganzheitlich wieder das pralle Leben erfahren kann, mit allem, was dazugehört.
Ich höre Ihre Begeisterung. Dabei sind Sie eigentlich erst oder schon, wie man es nennen will, seit Oktober hier die Direktorin. Das Museum ist auch erst ein paar Wochen offen, denn es hat im Winter geschlossen. Warum eigentlich?
Das hat Sicherheitsgründe, die mit unseren Besucherinnen und Besuchern zusammenhängen. Man befindet sich hier in einer Landschaft mit Gebäuden, mit Häusern, mit Scheunen, mit Ställen, mit WCs, mit Plumpsklos, mit allem drum und dran, die in etwa dem Sicherheitsstandard von 1450 entsprechen. Man muss sich das einfach bewusst machen, dass es hier eben nicht so sicher ist wie überall sonst und dass man sich hier in einer ungewöhnlichen und einzigartigen Landschaft bewegt. Und im Winter können wir unmöglich 45 Hektar Schnee räumen auf nicht befestigten Wegen, Sträßchen, und hier kann man ja auch überall rumspazieren. Also das wäre schlichtweg zu gefährlich für unsere Besucherinnen und Besucher. Deswegen haben wir eine Winterpause.
Damit haben Sie auch schon erzählt, das ist ein Museum, wo man viel in Gebäuden gehen kann, aber wo man eben auch viel draußen rumspazieren kann und wo es einfach so eine altfränkische Landschaft zu sehen gibt. Jetzt könnte man ja sagen, den Winter über geschlossen war ein ziemlich geruhsamer Einstieg und Sie sind ein bisschen auf der faulen Haut gelegen, bevor es jetzt wieder losging.
Das Gegenteil war der Fall. Ich hatte mir das auch nicht ganz so anstrengend vorgestellt. Ich dachte auch, ja, Museum, ich war ja jetzt schon in mehreren Museen gut tätig, aber so ein Freilandmuseum ist wirklich nochmal eine völlig andere Dimension. Dieses Museum hat 45 Hektar, das kann man mal umrechnen, das sind ungefähr 64 Fußballfelder Fläche, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viel Platz hier eigentlich ist. Es hat 120 bis 130 Gebäude. Es hat weit über 100 Tiere, die auch versorgt werden wollen. Die haben auch an Heiligabend Hunger und brauchen was zu essen. Und es sind hier um die 80 fest angestellte Mitarbeitende und nochmal so 30 bis 40 Saisonkräfte, Ehrenamtliche etc. Und so eine Saison will einfach vorbereitet sein. Man muss im Winter alles vorbereiten, dass dann in der Saison zack, zack, zack alles flutscht und funktioniert. Also wir haben den Winter durchgearbeitet.
Zuvor waren Sie, und da haben Sie auch schon durchgearbeitet, 12 Jahre Chefin des Spielzeugmuseums in Nürnberg und haben mal gesagt, Museen sind sexy. Warum?
Museen sind immer Kommunikationsorte. Ich habe das mal an dem Moment wahrgenommen. Ich war ja früher mal im Rundfunkmuseum und was bei allen Museen üblich ist, Jugendliche kommen einfach nicht. Die finden Museen eben nicht sexy. Und wir hatten damals eine Ausstellung gemacht zum Thema Bravo und natürlich war da auch Dr. Sommer mit dabei und zack, die Wack hatten wir auf einmal massenweise Schulklassen aus Mittel- und Realschulen und Gymnasien, die sich das alles mal angucken wollten. Da haben die Lehrer dann schnell Erfolg gehabt, dass sie mit ihnen ins Museum kommen wollen. Und die kamen danach auch noch alleine. Und da ist mir bewusst geworden, ah ja, so wenn man irgendwo 14, 15 ist und gerade irgendjemanden sehr attraktiv findet, was sagt man denn da? Da ist ja manchmal echt schwierig, irgendwie ein Gespräch zu finden. Aber im Museum hast du immer irgendwas, worüber du sprechen kannst.
Das heißt, die neue Flamme mit ins Museum nehmen, haben Sie es schon mal ausprobiert?
Natürlich.
Was erfährt man dann über den oder diejenige?
Man erfährt relativ schnell, wie intelligent ist die Person, weiß die überhaupt irgendwas oder ja, oder hat die auch Assoziationen oder Impulse, wie emotional ist jemand, wie begeisterungsfähig ist jemand. Also man lernt sich in Museen sehr schnell sehr gut kennen und es ist so ein kleines Add-on, so ein bisschen das Sahnehäubchen am Museumsbesuch, dass man dann weiß, okay, diese Person könnte auch im Alltag spannend sein oder vielleicht auch nicht.
Verraten Sie nur, ist dieser Museumsbesuch mit Ihnen und Ihrer Flamme damals gut oder nicht so gut ausgegangen?
Perfekt ausgegangen.
1:1 der Talk heute aus dem Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Wir sind schon vorbeigelaufen an einem Stall mit Kühen, in dem sogar zwei Pfaue wohnen. Und neben uns ist ein Ziegenstall. Wir sind umgezogen in ein Haus, wo gerade die Tür zugeht. Wir sitzen jetzt alleine, Karin Falkenberg, die Leiterin des Freilandmuseums und ich. Wir sind umgezogen in ein Haus, da steht groß drauf Rarität, weil es ein sehr altes ist.
Es ist ein Blockbauhaus und das vermutet man ja eher in den Alpen, dass man da mit großen Balken gearbeitet hat und in Blockbauweise Hütten errichtet hat, aber es gab es auch in Franken und dieses Haus ist zur Hälfte aus Stein gemauert und zur anderen Hälfte in Blockbauweise errichtet worden.
Es sind hier Häuser vom Mittelalter bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, Häuser, die im Grunde genommen von dem Verfall irgendwo anders gerettet wurden und hier aufgebaut wurden, damit wir uns alle das ländliche Leben in Altfranken ein bisschen vorstellen können, um so eine Idee einfach davon zu bekommen. Es sind 130 Häuser im Freilandmuseum. Wir sind jetzt umgezogen in ein anderes, in ein ärmlicheres Bauernhaus. Dieses Freilandmuseum ist 10-mal so groß wie das österreichische Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind, denn dort gab es nur 12 Höfe. Was erinnert Sie hier, wo wir sitzen, an Ihre Zeit, an Ihre Kindheit in Österreich?
Wissenschaftlich würde man sagen, ich bin in einem kulturellen Rückstandsgebiet aufgewachsen, denn in diesem Dorf in Österreich war es im Prinzip noch so wie im 18. und 19. Jahrhundert. Es gab Stuben, es gab genau diese Stubentische mit einer umlaufenden Bank, mit einzelnen Stühlen dazu. Es gab einen Ofen und es wurde jeden Tag irgendwas frisch gekocht auf einem großen Herd. Meistens war es ein Sparherd und kein Elektroherd. Eine Familie hatte schon einen Elektroherd. Ich bin 69 geboren, also das war alles in den 70er Jahren, wo bei uns die Städte schon hypermodern waren. Die autofreie Stadt wurde überall propagiert. Und in diesem kleinen Dorf in Österreich war es so, wie es jahrhundertelang auf Höfen war. Es gab die Ställe mit Kühen. Der größte Bauer hatte 24 Kühe, der kleinste hatte 3 und hat davon dann eben gelebt, sich die Milch gemolken und ein bisschen Käse gemacht und einfach gekocht. Aber es war bodenständig, es war ein Genuss, auch weil es so eine Verhaltenssicherheit gab. Wenn ich mir heute die Supermärkte anschaue, wo alles eingeschweißt ist, mir wird es immer ganz schwindelig. Und in diesem Dorf in Österreich war alles authentisch, echt, nachhaltig, natürlich. Und genau das kann man hier im Fränkischen Freilandmuseum auch erleben.
Also ein Ort, dieses Fränkische Freilandmuseum, das Sie an diese Zeit auch erinnert. Was ist denn so das erste Bild, was Ihnen in den Sinn kommt mit sich dort im österreichischen Mühlviertel? Oder ist es eher ein Geruch vielleicht?
Es sind die vielen Kinder. Es gab 38 Kinder. Ich war eins davon.
Und 12 Häuser, 38 Kinder.
Es war sehr geburtenintensiv. Fernseher, ich glaube, Autos gab es schon 2 und Fernseher kann ich mich gar nicht erinnern. Das kam dann erst langsam im Lauf der 70er Jahre. Und wir haben natürlich ständig Unsinn gemacht. Wir waren überall unterwegs. Wir waren, wenn es kalt war, mal in den Stuben, aber sonst in den Scheunen, haben dort gespielt, haben im Wald gespielt, auf den Wiesen gespielt, in den Bächen haben wir Quatsch gemacht, haben dann da Barrikaden errichtet, dass das Wasser sich aufgestaut hat. Also all sowas, was man sich als ideale ländliche Kindheit vorstellt, durfte ich dort erleben.
Sie sind ja eigentlich Nürnbergerin, auch in Nürnberg geboren. Wie kommt es dann, dass Sie Ihre Kindheit im österreichischen Mühlviertel verbracht haben?
Meine Eltern waren Unternehmer in Nürnberg und hatten da alle Hände voll zu tun. Meine Großeltern kamen aber aus Österreich, aus der Nähe von St. Pölten. Und irgendwann war es da naheliegend zu gucken, gibt es da nicht in der Nähe irgendwo mal ein Haus, in dem man mal komplett abschalten kann. Und das war dann just in diesem kleinen Dorf in Österreich.
Wo es sehr, sehr einfach zuging. Es gab kein WC, es gab kein Warmwasser auf dem Hof. Kann man sagen, das ganze Leben für ein Kind war tatsächlich ein Abenteuer?
Ja, so kann man sagen. Es gab Eisblumen an den Fenstern. Es war eisig kalt. Mein Bruder und ich hatten ein Zimmer gemeinsam mit 2 Betten. Und da sind wir reingekrochen und haben uns immer abends noch Socken angezogen und eine Mütze aufgesetzt und manchmal sogar Handschuhe angezogen, dass es so ein bisschen wärmer wurde. Weil man musste ja mit der eigenen kleinen Körperwärme irgendwie versuchen, Wärme herzustellen, dass es nicht so schlottrig kalt war. Und gerade wenn das Haus auch mal eine Weile leer stand, dann ist die Kälte durchgezogen. Es war überall frostig kalt, denn es gab nur einen Kachelofen in der Stube.
Sie haben es vorhin so schön beschrieben als Rückstandsgebiet, zumindest was die Kultur betrifft. Das heißt, Museen waren in dieser Welt ja eigentlich weit weg, oder?
Es war komplett weit weg. Wobei Freunde von mir immer mal gefrotzelt haben und gesagt haben, naja, dieses Haus in Österreich, du bist ja quasi in so einem Museum aufgewachsen. Und so im Nachhinein dachte ich, das stimmt, eigentlich war das so ein bisschen wie hier im Fränkischen Freilandmuseum, eben noch ohne Wissenschaft.
Sie sind auch Spielzeugwissenschaftlerin, dazu kommen wir noch gleich. Aber gab es so ein Lieblingsspielzeug als Kind und vielleicht sogar eins, das Sie in Ihr Erwachsenenleben mit reingerettet haben?
Ich hatte ein Kuscheltier und das habe ich auch noch. Dieses Kuscheltier heißt Hasi. sein
ganz origineller
Name ist ein Stoffhase. Echt nicht hübsch, ist eigentlich so ein 70er-Jahre Kunststoffmonster, aber ich habe es geliebt und liebe es bis heute. Das war mein alter Ego, mit dem habe ich mich oft unterhalten. Der ist überall mit mir hingefahren, der durfte bei mir im Bett übernachten und der sitzt auch bis heute noch bei mir in meinem Zimmer.
War der schon mal Teil einer Ausstellung?
Nein, Hasi ist mein Privatliebling. Den habe ich noch nicht öffentlich dargestellt.
Jetzt überlege ich, wie wir die Kurve biografisch kriegen. Und vielleicht können Sie mir das Mosaiksteinchen mit suchen helfen, das ich gerade noch nicht finde. Zwischen der, die im österreichischen Mühlviertel in diesen einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, zu der, die dann aufs Dürer-Gymnasium in Nürnberg gegangen ist und mit 13 ihre erste Ausstellung gemacht hat.
Der Vermittler war mein Vater. Der war pfiffig, wach, interessiert an allem. Er hat auch immer gesagt, mein Problem ist, dass ich mich für alles interessiere. Für Fledermäuse, für Häuser, für Unternehmen, für Wirtschaftsstrukturen, für Weltpolitik, für Bienenhaltung. Egal was, es hat ihn alles begeistert und interessiert. Und diese Neugier auf die Welt ist auf mich übergeschwappt. Und damit aber auch die Erkenntnis, boah, diese Welt ist echt komplex. Also man muss wirklich so ein bisschen Struktur haben, das war immer mein Bedarf, zu gucken, wie kann ich mir das denn alles erklären? Wo sind überhaupt die Unterschiede? Als Kind habe ich gedacht, es gibt Institutionen, es gibt Firmen, was ist da jetzt, was ist eine Kommune? Also sowas muss man ja erstmal alles sich klar machen und erfassen und lernen und begreifen, bis man dann eine Struktur von Welt im Kopf hat. Und da haben mir Museen extrem geholfen.
In die Sie dann auch mit Ihren Eltern gegangen sind?
Wir waren ganz häufig in Museen. Ich kann mich erinnern, wir waren mal eine Kanada-Reise gemacht und wir waren dann irgendwann um 10:30 im dritten Museum und ich hatte dann gefragt, ob wir mal frühstücken können. Und alle meinten, ach ja, richtig, wir können ja auch mal eine Tasse Kaffee vorher trinken.
Es gibt ja auch noch das leibliche Wohl, nicht nur das geistige. Jetzt müssen wir noch nachtragen, zu was die Ausstellung ist, weil ich habe mir so einen 13-Jährigen vorgestellt, die eine Ausstellung plant. Was fällt mir da ein? Irgendwas zum Thema Schule ist wahrscheinlich für eine 13-Jährige langweilig. Die Kuscheltiere sind wahrscheinlich schon out. Bravo Poster, vielleicht kommen wir dahin. Wir waren ja gerade schon bei der Bravo. Aber nein, zu was war die Ausstellung?
Zu Matrosenanzügen. Und zwar zu Kindern, die Matrosenanzüge getragen haben. Ich bin ja hier im Binnenland groß geworden, in Nürnberg und in Österreich, keinen Meerzugang. Aber mein Vater hatte Postkarten gesammelt und ich bin da einfach gerne mit. Und es gab immer bei diesen Sammlerbörsen unterm Tisch so Krabbelkisten. Und dann habe ich gedacht, ach, Krabbelkisten, ich hatte Zeit und guckte dann danach und habe für ihn auch immer so ein bisschen was rausgesucht und fand dann die Kinder so spannend und merkte, die haben alle Matrosenanzüge an. Sowas hatte ich noch nie gesehen und habe dann nachgefragt, wieso ist das denn eigentlich so? Und aus dieser Fragestellung ist dann eine Ausstellung zu Kindern, die Matrosenanzüge getragen haben, erwachsen, basierend auf den Postkarten oder auf Fotografien.
Die erste Ausstellung von, ich glaube, mehreren hundert, die mein Gast Karin Falkenberg mittlerweile organisiert hat. Bayern 2 heute mit einem Ausflug ins Freilandmuseum in Bad Windsheim. Wir sitzen jetzt gerade auf einem Bänkle mitten im Mittelalter. Karin Falkenberg, die neue Chefin des Museums, war hier auch noch nie gesessen. Eine Premiere.
Eine Premiere. Ich laufe immer durch die Häuser, aber ich habe mich noch nie auf so ein Bänkle gesetzt. Ist sehr schön hier. Man kann die mittelalterlichen Häuser sehen. Das Badhaus aus Windelstein ist ja so ein bisschen unser kleiner Juwel. Das Haus aus Ochsenfeld, das Haus aus Höfstetten, Stroh gedeckt. An diesen ganzen Gebäuden arbeiten wir demnächst weiter, dass die innen auch praller werden und man noch mehr erfahren kann, wie haben die Leute eigentlich früher gelebt.
Neben uns haben sich gerade zwei riesengroße schwarze Wollschweine in ihr Bettchen gelegt und ruhen sich aus. Und ein paar Hühner laufen hier rum. Also es ist schon eigentlich eine tolle Landidylle. Aber wir kommen so ein bisschen weg und gehen mal in die große, weite Welt. Denn die hat sie eigentlich auch immer interessiert in ihrem Leben. Es hat sie verschlagen nach Wien, in die USA, nach Mittelamerika. Wohin reisen wir denn? Weil für alles ist in dieser Stunde kein Platz.
Na, dann nehmen wir doch mal Mittelamerika.
Wie hat sie es dahin verschlagen?
Es gibt von meiner Heimatstadt Nürnberg eine Partnerschaft mit San Carlos in Nicaragua. Und aus irgendwelchen Gründen, man kennt andere Jugendliche, bin ich da mit reingeraten und war erst als Teilnehmerin dabei und dann als Leiterin.
Und als Leiterin von was?
Also von diesem Jugendaustausch Nürnberg-San Carlos. Und habe da auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, dass mein Dorf in Österreich natürlich modernisiert ist und mittlerweile auch alles hat, was man so braucht, aber dass es in anderen Teilen der Welt noch ganz anders aussieht und man dankbar sein kann, wenn Wasser aus der Leitung kommt oder wenn man Strom hat. Und das war meine Erfahrung in Mittelamerika.
Dann sind Sie aber durch ganz viele Städte und Länder gereist, haben insgesamt an 21 Orten gelebt. Wie würden Sie denn sagen, hat das Vagabundendasein Sie geprägt?
Es war spannend. Es war in der Zeit, da war ich Anfang 20 und da habe ich einfach ausprobieren wollen. Und es hat mich immer wieder was Neues gereizt. So nach 2-3 Jahren dachte ich, oh, jetzt könnte ich mal wieder woanders hinziehen und was Neues erobern, erkunden, auch beruflich machen und austesten. Es lag auch daran, meine Eltern sind dann für 12 Jahre in die USA gezogen, als ich Abitur hatte. Also es gab auch keinen Rückzugsort mehr und kein Zuhause. Und
also sie sind von ihren Eltern verlassen worden. Die haben einfach gesagt, das Kind ist jetzt groß, wir gehen.
Genau, die sind dann weggegangen. Und damit, wenn man zu Hause ist, gab das Haus noch, aber wenn man in so ein leeres, kaltes Haus kommt, wo der Kühlschrank leer ist, dann denkst du dir auch, was tue ich jetzt eigentlich? Und dann bin ich halt losgezogen und habe mir die Welt selber erobert.
Auch beruflich, wie Sie schon gesagt haben, es gab ganz viele verschiedene Tätigkeiten in Buchverlagen, in Forschungseinrichtungen, an Universitäten, in Museen natürlich. Was war denn der kurioseste Ort, an dem Sie je gearbeitet haben?
Oh, gute Frage. Das war ein Museum, und zwar das Schokoladenmuseum in Köln. Das liegt direkt auf einer Insel im Rhein und man sieht den Rhein von hinten kommen und nach vorne wegfließen. Dieses Museum ist aufwendig gebaut, hat einen gigantischen Shop, aber es ist auch die gesamte Geschichte der Schokolade dargestellt mit einem Tropenhaus, wo es Kakaobäume gibt. Und da habe ich erfasst, wie cool es ist, wenn man im Museum szenografisch arbeitet. Also nicht nur wissenschaftlich mit irgendeinem Objekt und irgendeiner Beschriftung, sondern mit einer Ganzheitlichkeit, die in dem Fall bedeutet hat, man hat die Tür aufgemacht und war dann bei 37 Grad Celsius in einer hohen Luftfeuchtigkeit gestanden und hatte dann die großen Kakaobäume vor sich und konnte dann wirklich nachvollziehen, was heißt es, die Kakaobohnen zu ernten, da erstmal hochzuklettern und die dann abzuschlagen und dann rauszupulen und zu rösten und dann zu zerkleinern. Und was für ein Weg, bis wir wieder als Konsum- und Luxuskinder hier in Mitteleuropa unsere Schokolade vernaschen können.
Ich hätte ja am liebsten in diesem Museum gearbeitet, eben aus diesem Grund, dass man da tatsächlich Schokolade naschen kann. Sind Sie da auch ein bisschen schwerer geworden in der Zeit?
Es gab dort einen Schokoladenbrunnen und meines Wissens gibt es den auch bis heute. Da kann man Schokolade bis zum Abwinken naschen, aber irgendwann kommt es einem auch wirklich zu den Ohren raus. Also irgendwann braucht man mal wieder was Herzhaftes, so ein schönes Nürnberger Bratwurstzimmerle.
Da bin ich sofort dabei. Das hätten Sie auch haben können, als Sie im Rundfunkmuseum in Fürth gearbeitet haben. Dann haben Sie gerade schon erwähnt, das Schokoladenmuseum. Es gab auch das Münchner Stadtmuseum, um dann später eben am Spielzeugmuseum Leiterin zu sein und jetzt hier im Freilandmuseum. Was muss ein Museum haben, dass es Sie lockt, dass Sie sagen, ja, da möchte ich arbeiten?
Es war jedes wunderbar. Es hatte jedes so seinen eigenen Moment, wo ich dachte, wow, wie genial ist das? Es war oft eine Sinnlichkeit, sowohl bei Schokolade als auch beim Münchner Stadtmuseum. Da wurde ganz anders inszeniert, aber auch schon sehr, sehr, sehr modern gedacht. Und natürlich im Rundfunkmuseum mit Musik, mit Klang, mit Musikboxen, Jukeboxen, da ist es ganz oft passiert, dass Menschen einen Musiktitel gedrückt haben und dann einfach im Museum getanzt haben. Es gibt, glaube ich, wenig Museen, die so intensiv wirken und wo man so schnell in der Vergangenheit ist wie dieses Museum oder auch hier wie im Fränkischen Freilandmuseum. Man tritt über eine Schwelle und ist sofort in der Geschichte drin und selbst Teil der Geschichte.
Fürs Rundfunkmuseum waren Sie ja prädestiniert, denn Sie haben promoviert zum Thema Bewusstseinsgeschichte des Radiohörens. Da höre ich natürlich ganz gespannt hin. Was war da Ihre Erkenntnis?
Ich habe dafür über 60 Personen lebensgeschichtlich interviewt und diese 60 Personen haben dann doch immer wieder ähnliche Erinnerungen erzählt, was passiert ist, während sie Radio gehört haben. Es gab emotionale Erinnerungen, es gab Erinnerungen auch an Fakten, an Momente, wo das Bewusstsein auseinandergedriftet ist, wenn zum Beispiel in dem Sender der Reichsregierung gesagt wurde, der Endsieg steht kurz bevor und gleichzeitig man über BBC gehört hat, wo jetzt wieder Großstädte bombardiert worden sind. Und damit ist mit dem Hören und mit diesem Hunger nach Wissen und nach Information und nach Kommunikation auch klar geworden, es stand kaum noch jemand hinter der NS-Diktatur. Man musste es, um zu überleben, aber innerlich waren die Fragen bei allen Menschen, die einigermaßen wach waren, sehr deutlich gestellt.
Also durchaus ein ganz geschichtlicher Hintergrund, vor dem Sie diese Doktorarbeit geschrieben haben.
Ja, ich habe mich immer gefragt, Wie kann das sein? Denn Radio ist ja grenzenlos. Es gab natürlich Störsender an den Landesgrenzen und man hat versucht zu verhindern, dass Informationen ins Landesinnere dringen. Aber über Kurzwelle oder über pfiffige Bastler haben die Leute natürlich was gehört, was sie nicht hören sollten. Und was macht das im Kopf? Also wie ändert es das Bewusstsein? Das fand ich super spannend und es hat einen riesigen Einfluss. Radio macht was mit Menschen.
Was macht Radio mit Ihnen?
Es macht mich glücklich. Ich höre total gerne Radio. Ich fahre ja mittlerweile doch öfter mal hier nach Bad Windsheim und wohne in Fürth in der Altstadt. Und da höre ich am Tag so 1,5 Stunden Radio und weiß danach alles, was abends in der Tagesschau gesagt wird, schon in der Essenz, weil ich kriege alles mit.
Und manchmal auch schneller, als es das Fernsehen schafft. Das ist ja das Schöne. Um Ihre Unikarriere noch ein bisschen abzurunden, Sie haben auch eine Honorarprofessur an der Kadir Has Universität in Istanbul. Habil zum Thema, und das kann ich mir bei Ihnen super gut vorstellen, Museum und Emotion. Gibt es einen wichtigen Satz daraus?
Menschen erinnern emotional. Menschen erinnern sich nicht an Jahreszeiten oder an Details und Fakten. Das machen vielleicht ein ganz kleiner Prozentsatz von Bildungsbürgern, die sich wirklich bewusst was merken. Aber die meisten kommen wieder aus Museen und sagen, oh, es war so toll. Ich habe so viel erlebt und erleben, wahrnehmen, spielen, hören, Sinnlichkeit. Das alles macht einen viel tieferen Eindruck auf Menschen und sie nehmen viel mehr mit als über Fakten und Zahlen.
Das Stichwort Spielen würde ich gerne aufgreifen. Das wird nämlich nachher noch eine größere Rolle spielen, natürlich mit Ihnen. Wenn Sie da in Istanbul öfter mal waren, ich glaube, das ist in der Vergangenheit öfter gewesen, als es jetzt ist, aber doch, welche Spiele haben Sie da zum Beispiel kennengelernt? Gucken Sie da auch auf sowas?
Mhm. Da sind die Kinder noch häufiger auf der Straße und spielen dann mit Kreiseln, mit Peitschenkreiseln oder spielen auch mit kleinen Käpselchen von Flaschen, also all dem, was da halt so vorhanden ist. Es gibt aber in Istanbul auch ein zauberhaftes Spielzeugmuseum. Das hat Sunay Akin gegründet. Der war mal im Nürnberger Spielzeugmuseum und war schockverliebt und hat dann gemerkt, an Spielzeug kann man ja auch die Welt erklären. Das funktioniert ja. Alles, was wir im Großen haben, haben wir in der Regel in einer Kultur auch im Kleinen. Und dann hat er angefangen, türkisches Spielzeug zu sammeln. Und damit kann man die ganze türkische kulturelle Entwicklung nachbilden. Und natürlich waren das auch Dinge, mit denen Kinder in der Türkei spielen und gespielt haben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Karin Falkenberg, leitete 12 Jahre das Nürnberger Spielzeugmuseum.
Ein Haus, das 2 Jahre jünger ist als Sie, das gibt es nämlich seit 1971. Und Emotion und Museum, das ist ja, glaube ich, wirklich Ihr großes Thema. Und das haben Sie als Leiterin im Spielzeugmuseum auch sehr beherzigt. Kann man anhand eines Objekts erklären, wie das geht?
Der Klassiker wäre die Puppe. Die Puppe ist ein Objekt, das ist erstmal natürlich ein Spielzeug und gleichzeitig ist es das älteste Spielzeug, was wir so haben und was wir so kennen. Puppen sind verkleinerte Menschen und auch die Etymologie referiert darauf. Also wenn wir gegenüber einander sitzen und uns anschauen, sieht man uns, wenn man genau hinschaut, umgekehrt in unserer eigenen Pupille. Und die Pupille ist das Püppchen, die kleine Puppe. Also unser alter Ego, unser Gegenüber kann dann auch nicht lebendig als Puppe dargestellt werden. Nicht lebendig heißt trotzdem nicht, dass es nicht emotional wäre. Puppen sind hochemotionale Objekte, die werden für alles Mögliche eingesetzt. Die sind einerseits Spielzeug, andererseits funktionales Objekt. Zum Beispiel, wenn man die Crash-Test-Dummies anguckt oder auch Puppen, die als Strohpuppen verbrannt werden, die bei Bräuchen eine Rolle spielen. Also Puppen, das ist ein Riesenthema. Und allein dieses Thema zeigt, wie emotional Spielzeug sein kann. Man kann mit Spielzeug alles erklären und es ist eben immer so diese verkleinerte Welt und deswegen auch die beherrschbare Welt. Und ich als Mensch, der in der großen Welt manchmal sich wie hineingeworfen fühlt, habe im Spielzeug die Möglichkeit zu begreifen und zu erfahren, dass ich auch Macht habe, mächtig bin, etwas bewegen kann und etwas bewirken kann.
Jetzt sitzen wir hier im Freilandmuseum ja nicht in einer verkleinerten, sondern in einer durchaus realen Welt. Wie bringen Sie denn hier die Emotion hinein?
Die ist hier schon vorhanden. Hier gibt es die ganzen Tiere. Wir haben hier Rinder, wir haben Hasen, wir haben Hühner, wir haben kleine Schafe, große Schafe, Ziegen und alles mäht und blökt und muht und Bienen sind auch hier. Und natürlich die Gebäude selber. Und wir arbeiten jetzt dran, hier zu verdichten und in all diesen Gebäuden, in denen noch nicht so viel vorhanden ist, Ausstellungen reinzubauen, die nochmal mehr und intensiver vermitteln, was unser Leben ausmacht. Hier einerseits in Mittelfranken oder in Franken generell, aber auch auf unserer gesamten Welt. Denn wir sind ja nicht nur hier dieses Ich und Du, sondern wir sind immer auch Gruppen von Menschen. Wir sind in Familien gemeinsam, wir sind in Dorfstrukturen oder in Stadtstrukturen gemeinsam und wir sind immer auch kosmopolit. Also wir sind uns alle ähnlich. Es sind ein paar Gene, die uns unterscheiden weltweit. Eigentlich sind wir überall auf der Welt Menschen. Und das kann man hier im Freilandmuseum genauso wahrnehmen wie in vielen anderen Museen.
Sie haben von den Tieren schon erzählt. Die Häuser stehen im Mittelpunkt, auch die 130 Häuser. Es ist eine Landschaft, wo ich über 19 Brücken über die Aisch gehen kann. Und es gibt hier sogar eine Brauerei, in der tatsächlich Bier gebraut wird.
Ja, und es gibt sogar zwei. Das weiß man immer gar nicht. Es gibt zwei Brauereien auf diesem Gelände. Die eine ist die älteste Brauerei Europas. Also dieses Museum hat so viele Superlative und so viele spannende Momente. Da muss man einfach noch ein bisschen mehr draus machen. Das ist auch meine Aufgabe hier, dass wir hier noch weiter kommunizieren. Da wird in Kürze gebraut. Es gibt Braumeister, die kommen dann eigens hierher und brauen Bier und erklären auch, wie das funktioniert. Und es gibt dann Hopfengeberinnen und so weiter. Also wunderbar, alle möglichen Traditionen. Es wird dazu gesungen. Also man hat hier richtig Spaß. Es ist quasi europäische Ethnologie vom Feinsten. Man muss nicht weit wegfahren, um zu erleben, wie traditionell prall unsere eigene Geschichte ist.
Aber probieren kann ich es noch nicht. Gibt's noch nicht. Das wird demnächst erst entstehen, das Bier, oder?
Es gibt's schon. Man kann es probieren. Also wir haben immer Museumsbier im Museumsshop. Da können Sie sich so ein Tragerl mitnehmen und zu Hause mal testen. Das ganz frisch gebraute muss ein bisschen lagern. Also das braucht immer so ein bisschen Ruhe und dann kann man es auch genießen.
Es sind letztes Jahr, glaube ich, so ein bisschen über 160.000 Besucher hier gewesen. Ist es ein Museum für jedermann, wird wahrscheinlich die Leiterin sagen, aber welche Besucher sind am meisten hier?
Wir haben eine große Zielgruppe, das sind Familien. Und dieses Museum funktioniert tatsächlich für die ganze Familie, weil hier die Kinder rumspringen können, die Jugendlichen sich unbeobachtet fühlen, Quatsch machen dürfen, weil die Erwachsenen alles Mögliche entdecken und weil die Seniorinnen und Senioren teilweise ihre eigene Geschichte wieder entdecken können.
Sie haben mal gesagt, hier schließt sich ein Kreis in meinem Leben. Was ist das für einer?
Das ist der Kreis von meiner Heimat in Österreich zu dieser Museumsheimat und es ist gleichzeitig der berufliche Kreis. Ich hatte immer versucht, in den Museen, in denen ich gearbeitet habe, szenografisch zu arbeiten, so dass man nicht inhaltlich kognitiv mit dem Hirn da durchlaufen muss, sondern mit dem Bauch sofort erfasst, was wird mir gerade erklärt und erzählt und vermittelt. Denn das funktioniert dann bei Kindern, bei Menschen auch mit geistigen Einschränkungen. Und wir als wache Menschen lieben es auch, wenn wir nicht erst ewig was lesen müssen. Und dieses Museum kann das alles. Da ist, wenn man was wissen will und wenn man in die Tiefe gehen will, genug an Informationen da. Und wenn man einfach einen schönen Tag haben will, funktioniert das auch einwandfrei.
Weil man einfach hier durch die Natur spazieren kann. Sie haben hier gerade im Herlaufen ins Mittelalter, wo wir jetzt gerade sitzen, das sind Häuser eben hier mit Strohdächern, erzählt, dass sie das Stroh überhaupt erst anbauen müssen, bevor man da die Dächer renovieren kann. Dazu passt ja eigentlich ganz gut, dass eines ihrer Hobbys ist, Häuser zu renovieren.
Ja, richtig. Und hier sind auch großartige Handwerker. Wir haben ja einen Bauhof mit ungefähr 30 Personen, die sich auf historisches Bauen spezialisiert haben. Und die wissen Sachen, das ist unglaublich. Die sind manchmal auch hier im Gelände unterwegs und wenn man Lust hat, kann man die fragen. Gerade bei diesem Langstrohrocken, den wir brauchen, um diese historischen Mittelalterhäuser neu zu decken, war so, der musste erstmal angebaut werden und man muss auch gucken, dass da möglichst dann nicht irgendein Sturm reinpeitscht und wieder alles kaputt macht. Dann muss man ihn einlagern, weil man braucht schon eine ganze Menge für so ein riesiges Dach. Und dann kommen die Mäuse vorbei und sagen, oh lecker, Langstrohrocken, schmeckt mir doch im Winter gut. Also wir haben den aufwendig eingelagert in Containern, dass der uns auch erhalten bleibt, bis wir genügend haben, um das gesamte Dach jetzt diesen Sommer frisch zu decken.
Also es gibt viel zu tun im Leben und auch im Beruf von Karin Falkenberg. Sie ist heute mein Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2 und wir haben eine Musik, jetzt bin ich gespannt, ob Sie es erraten, warum ich diese Musik ausgesucht habe. Sie heißt nämlich Plätzle an der Bengitz.
Ja, das kenne ich, das ist ein wunderbares Lied.
Das ist von der Frankenband und es hat aber auch mit ihrem Leben zu tun.
Ja, ich habe mal direkt an der Pegnitz gewohnt und hatte einen Pegnitzgärtler, eins der 7 Pegnitzgärtler. Das war eine Mietwohnung und da gehörte das dazu. Also da wurde ich auch mal wieder vom Leben geküsst und bevorzugt. Und da wurde jetzt meine Freundin drin, eine Freundin von mir, die gesagt hat, du kannst unmöglich dieses Plätzle an der Pegnitz aufgeben. Und wir haben es dann geschafft, dass sie Nachmieterin werden konnte. Und wir haben dort gemeinsam jetzt einen Garten mitten in Nürnberg.
Und dem auch die Bienen summen, weil sie sind nämlich auch noch Hobbyimkerin.
In dem auch mal die Bienen vorbeisummen, weil da steht auch ein Apfelbäumchen, alles so, wie man es braucht. Und Bienen summen hier im Freilandmuseum auch gleich hinter uns in einer Klotzbeute. Also hier wird auch die Imkerei so betrieben, wie sie einst war.
Aber wir tummeln uns noch ein bisschen an der Pegnitz mit der Frankenband.
Ich wiss jetzt ein Plätzle an der Pegnitz. So, wenn wir uns bloß trauen, da gängert's. Da hudert die Stadt von mir rum und bloß die Bengerts ratzen schauert so.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Karin Falkenberg, Ludologin.
Kann man auf Deutsch übersetzen als Spielwissenschaftlerin, oder?
Richtig.
Sie sind die wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Ludologie. Ist es eigentlich in Nürnberg, in der Spielzeugstadt Deutschlands?
Es ist in Berlin, aber das ist auch gut aufgehoben. Wir machen jede Menge Projekte und arbeiten wissenschaftlich zum Thema Spielen. Spielen ist so eine anthropologische Konstante, ist ein Urphänomen unseres Menschseins. Und gleichzeitig ist Spielen immer bei anderen Wissenschaften angedockt. Also man guckt so ein bisschen bei Theater, da ist auch Spiel dabei. Man guckt irgendwie bei Physik, da ist es auch. Bei Mathematik spielerisch gibt es da Wahrscheinlichkeitsrechnungen etc. Also es gibt in jeder wissenschaftlichen Disziplin auch Spiel. Und wir haben jetzt eine Deutsche Gesellschaft für Spielwissenschaften gegründet. Und da ist das Institut für Ludologie auch maßgeblich mit beteiligt.
Welche Rolle spielt dennoch die Spielzeugstadt Nürnberg, in deren westlichen Vorort Sie ja leben? Die Fürther mögen es mir verzeihen.
Spielzeug ist in allen Kulturen von Bedeutung. Wir sind immer auch spielende Menschen. Die Nürnberger haben ein Geschäft daraus gemacht. Die haben Spielzeug professionell hergestellt, haben es international verkauft und tun es bis heute. Die Spielwarenmesse ist nach wie vor mit Sitz in Nürnberg und alle Welt, die in dieser Branche arbeitet, trifft sich in Nürnberg, tauscht sich aus und guckt immer so ein bisschen nach links und nach rechts. Was machen denn die anderen gerade für cooles Spielzeug?
Apropos ein Geschäft draus machen. Sie haben mal eine Ausstellung gemacht zum Thema Kaugummiautomaten. Was haben Sie denn zuletzt aus einem Kaugummiautomaten gezogen?
Wir sind damals durch ganz Nürnberg und durch Mittelfranken gefahren und haben aus allen Kaugummiautomaten, die wir gefunden haben, die noch einigermaßen intakt waren, rausgezogen, was drin war. Da waren so Glibbermonster drin, da waren Ringchen drin, da waren natürlich auch Kaugummis selber drin. Mittlerweile ist es getrennt. Früher war das alles in einem Automaten. Das Lebensmittelgesetz sagt jetzt, nein, es muss das Spielzeug in dem einen und das Lebensmittel, also wo man ja bei Kaugummi auch denkt,
sich fragen kann.
Was ist daran Lebensmittel? Das muss im anderen Automaten sein. Und die Ausstellung wurde ganz vergnüglich, denn Kaugummiautomaten sind der erste wirtschaftliche Moment im Leben vieler Kinder. Die haben dann ein Zähnele und schmeißen das rein und kriegen dann irgendwas Tolles raus. Vielleicht nicht unbedingt das, was sie sich wünschen, aber immer irgendeine kleine Überraschung. Und es ist viel unanstrengender, als in einen Laden zu gehen. Und früher gab es ja noch nicht die anonymen Supermärkte, sondern es gab Läden, wo man sagen musste, guten Tag, ich hätte gerne eine von diesen weißen Mäusen aus ihrem Glas. Und Dankeschön, auf Wiedersehen. Und man musste womöglich auch noch rechnen. Also das war alles für Kinder natürlich total anstrengend, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Und da waren die Kaugummiautomaten perfekt.
Da spricht jetzt aber wieder die Spielewissenschaftlerin und die Person Karin Falkenberg. Können Sie vorbeigehen an so einem Kaugummiautomaten? Ist es wirklich nur der wissenschaftliche Blick oder juckt Sie es da auch? Ich meine, so viele gibt es ja gar nicht mehr eigentlich, ne?
Ja, man denkt immer, es gibt gar nicht mehr so viele. Ich freue mich auch über jeden, den ich sehe und den ich entdecke. Wir haben die damals fotografisch dokumentiert und das mache ich immer noch gerne. Also ich suche mir nichts raus oder ziehe mir auch nichts raus, aber ich mache ein Foto davon, weil es immer so nett ist zu gucken, in welchem Ambiente sind die gerade. Es gibt Massen an Kaugummiautomaten nach wie vor, 800.000 in Deutschland. Also man hält es nicht für möglich, geschätzt. Erstmal, wenn man anfängt, bewusst drauf zu gucken, merkt man, an wie vielen Straßenecken noch einer steht oder hängt.
Wir waren ja jetzt viel draußen im Freilandmuseum in Bad Windsheim, wo ich heute zu Gast bin bei Karin Falkenberg und haben auch schon viele verschiedene Tiere im Vorbeigehen bewundert. Jetzt sind wir umgezogen in Ihr Büro, das auch stilgerecht in einem schönen kleinen Fachwerkhäuschen ist. Da gibt es jetzt keine lebenden Tiere, aber es ist eine Spielzeugkatze auf dem Schrank. Es hängt eine Riesenlibelle aus Plüsch am Fenster. Und über uns ist eine Riesenameise, ebenfalls aus Plüsch. Also Spielzeug umgibt sie schon auch zu Hause und hier?
Ja, das ist besonderes Spielzeug. Das ist eine Firma, die machen Insekten mit Airbrush. Und dadurch sehen die unglaublich realistisch aus, sind aber deutlich überdimensioniert. Und ich kaufe die immer so gerne in Hamburg am Hauptbahnhof. Da gibt es nämlich den Stofftiergarten. Und jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, werde ich schwach und leiste mir so ein kleines Insekt, also ein großes Insekt. Und fand, die passen wirklich gut hierher. Und prompt sind meine neuen Kolleginnen und Kollegen jetzt alle verliebt und spielen ständig damit. Also die werden auch Teil einer neuen Ausstellung werden.
Ich erlebe sie, ich hatte sie auch schon mal in anderen Interviews erlebt und erlebe sie, auch wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen, immer als gut gelaunt, heute auch. Bringt es das mit sich, wenn man sich mit Spielzeug beschäftigt?
Das kann sein, das ist der eine Punkt, aber der andere ist, wir kriegen immer Nackenschläge, das Leben ist, wie es ist und es ist eine Entscheidung, wie wir draufschauen, ob wir sagen, oh, wie schrecklich und wie dramatisch oder ob wir sagen, meine Güte, geht allen so und wir pflücken das Positive und freuen uns des Lebens und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich hier auf dieser Welt sein darf.
Das wäre jetzt schon ein schönes Schlusswort, aber da stehen noch ein paar Fragen auf meinem Zettel. Die eine ist, welches Museum haben Sie zuletzt als Besucherin besucht?
Das Heimatmuseum in Merkendorf. Da bin ich eingeladen worden für einen Vortrag, weil ein anderer Vortragender ausgefallen ist. Und es war so nett. Merkendorf ist gar nicht so weit weg von Nürnberg. Und die haben ein ganz offenporiges Heimatmuseum. So ein bisschen Bad Windsheim in klein.
Ich überlege gerade, ob ich die Antwort gelten lasse, weil es ist ja dann doch wieder ein beruflicher Besuch gewesen. Welches Museum haben Sie privat zuletzt besucht?
Ich war im Neuen Museum in Nürnberg in der Ausstellung Grand Hotel Paar. Diese Ausstellung war zauberhaft, weil man einfach drin leben konnte. Man konnte dort sitzen, sich's gemütlich machen, blättern, spielen, irgendwas angucken, sich unterhalten. Es war wie eine Hotellobby aufgebaut und wir hatten echt eine gute Zeit.
Gehen Sie da wirklich als private Besucherin dann durch oder auch immer so ein bisschen mit dem Blick, wie haben die das hier gestaltet? Also gibt es immer so einen beruflichen Blick mit dazu?
Es gibt immer einen beruflichen Blick. Also ich bin Museumsmacherin und ich freue mich immer, wenn ich dann entdecke, die machen das so. Es ist immer dieser Blick, funktioniert die Ausstellung, kommen die Leute klar und man merkt es, sobald man drin ist und spürt diese Stimmung. Und das hat bei Grand Hotel Paar super geklappt und ich genieße aber auch die Inhalte. Also es ist nicht nur so, dass ich immer nur strukturell schaue, was war da und wie ist das und was ist jetzt hier davor geblendet und wie haben sie denn das gemacht? Wie groß sind die Texte und wie umfangreich? Sondern ich genieße auch einfach da zu sein und zu gucken, wie wirkt es auf mich.
Welches Museum müsste noch erfunden werden?
Das Museum des verlorenen Glücks, so habe ich das mal angedacht und genannt. Das, was wir so suchen im Leben, ist natürlich oft Glück und Zufriedenheit und ein gutes Miteinander. Und mal gucken, ich habe immer so den Eindruck, Glück ist für jeden Menschen auch was anderes. Aber so ein Museum, in dem man glücklich sein kann, da kommt das Freilandmuseum schon ziemlich nah dran.
Das musste jetzt noch sein. Der kurze Werbeblock zum Schluss zum Freilandmuseum in Bad Windsheim, aus dem wir uns heute verabschieden. Das ist natürlich klar, Besucher können hierher kommen. Aber wenn man es schnell mal jetzt schon haben will, das Freilandmuseum Bad Windsheim, kann man sich durchklicken durch unsere Seiten 1:1 der Talk. Da haben wir eine kleine Bildergalerie gemacht. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Karin Falkenberg.
Sehr gerne. Danke meinerseits.
Und ich darf noch hinweisen auf unsere App ARD Sounds. Die lädt auch ein zum Spielen und zum Herumexperimentieren. Ist eigentlich quasi ein Hörmuseum. Und Sie finden darin auch unsere 1:1 Gespräche. Haben Sie die App denn schon, Frau Falkenberg?
Nein, aber spätestens heute muss ich sie mir runterladen, nachdem ich mit Ihnen gesprochen habe.
Reinhören lohnt sich.